Seit diesem Sommer ist das Team der Eurosport-Kommentatoren im Radsport um drei Experten reicher. Bernhard Eisel, Jens Vogt und Rolf Aldag. Alle bringen ihr Fachwissen mit ihrer jeweils persönlichen Note ein. Rolf Aldag war in den 1990er und früheren 2000er Jahren selbst Radprofi, fuhr für die Teams Helvetia La Swiss und Telekom. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2005 blieb er dem Radsport als Teammanager und sportlicher Leiter verschiedener Mannschaften erhalten. Rolf Aldag sprach im ersten Teil des Gesprächs unter anderem über seine sportlichen Anfänge, seine Ambitionen als Radprofi, die ersten Kilometer mit Erik Zabel. In der aktuellen Episode geht es um den Fortbestand des Teams Telekom, seine Erlebnisse als Marathon- und Triathlon-Teilnehmer, seine Arbeit als sportlicher Direktor, den Frauenradsport und nicht fehlen darf das gemeinsame Dopinggeständnis mit Erik Zabel im Jahr 2007. Zunächst wollten wir wissen, warum das Team Telekom 1995 trotz guter Ergebnisse im Frühjahr nicht zum Start der Tour de France in die Bretagne eingeladen wurde, wie es das Mixed-Team Team Telekom ZG Mobili aber dennoch schaffte, die Rundfahrt in Angriff zu nehmen.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Ja, stimmt. Also man muss sich ein bisschen zurückversetzen in die Zeit. Da gab es ja keine World Tour Lizenzen in dem Sinne, sondern es wurden Einladungen ausgesprochen. Und die ASO hat im ersten Zuge uns nicht eingeladen. Und warum hat sie das nicht gemacht? Ganz einfach, weil die Leistungen zu schlecht waren. Es gab dann halt schon auch ein Ranking und da standen wir ziemlich weit unten. Und da muss man natürlich auch eingestehen zu sagen, okay, es war grenzwertig, ob wir hinfahren oder nicht fahren. ZG Mobili stand halt vor uns und so wie ich es in Erinnerung habe, war das sogar so ein bisschen politisch dann, dass es so über die deutsch-französischen Beziehungen halt lief, dass Deutschland ja auch wichtig war, dass die Deutsche Telekom damals natürlich noch im Prinzip staatliche Besitzverhältnisse halt hatte. Und dann hat man sich geeinigt zu sagen, okay, es wäre aber total unfair, mit ZG Mobili eine Mannschaft zu Hause zu lassen, die noch vor euch steht. Und dann haben wir halt ein Mixteam gemacht und wir hatten dann damals, ich glaube, 6 und die 3. Und es war eine sehr merkwürdige Konstellation natürlich, weil wir waren irgendwo in den Teammeetings zusammen und sind dann dabei natürlich nicht wirklich zusammen gefahren. Ich erinnere mich ans Mannschaftszeitfahren. Sie hatten einen kleinen Kolumbianer dabei, Rodriguez, Kakao Rodriguez. Und die haben gleich gesagt im Mannschaftszeitfahren, pass auf, wenn der in Schwierigkeiten ist, dann führen wir nicht mehr mit und dann warten wir auf den, weil der ist unser Mann und für den müssen wir fahren. Also es war ganz merkwürdig, aber auch interessant. Also Gianni Savio war damals Manager bei ZG Mobili, der ja immer noch im Business ist und zwei völlig unterschiedliche Kulturen sind aufeinander getroffen. Aber klar, wir waren nicht gut genug, sind nicht nominiert worden, sind nachnominiert worden und da war der Druck natürlich schon sehr, sehr groß. Also da wurde uns in St. Wendel bei der Deutschen Meisterschaft so ein bisschen der Kopf gewaschen. Da war jemand, ein Vertreter der Deutschen Telekom und hat uns ganz klar gesagt, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Glückwunsch zu einem nationalen Titel, aber nationaler Erfolg ist nicht gut genug für uns und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und danach entscheiden wir, wie es weitergeht. Dann hat Erik Zabel zwei Etappen gewonnen bei dieser Tour und dann hat man sich entschieden zu sagen, okay, wir versuchen es einmal nochmal richtig, hat dann Bjarne Ries verpflichtet, ja, und den Rest der Geschichte kennen wir eigentlich.
Und für Erik Zabel, da müssen wir nochmal drauf einsteigen, war ja dieser Etappensieg Nummer 1 in Charleroi am 7. Juli 1995, sein erster Tour de France Etappensieg und er hatte dort doppelten Grund zum Feiern.
Geburtstag, ja, genau. Ja, passt gut zu ihm, muss er nicht zweimal einen ausgeben, muss er nur einmal die Getränke bezahlen.
Ist er so sparsam.
Ja, er hält es zusammen und das ist ja auch richtig. Also ich sehe lieber jemanden, der es zusammenhält, ehrlicherweise nach 10 Jahren Karriereende, der jetzt vielleicht nicht so ganz großen Stress hat, als Leute, die das halt mit vollen Händen rausgeworfen haben, immer großzügig waren und jetzt aber dann mit dem Leben nach der Karriere ein bisschen in Schwierigkeiten geraten sind. Also insofern, glaube ich, war das schon eine gute Entscheidung und ja, Cordula hilft auch bestimmt aber mit, seine Frau, zu sagen, okay, sie lässt ihn schon mit beiden Füßen auf der Erde stehen.
Team Telekom bei der Tour de France und all die anderen, du hast es angesprochen, der ist weitestgehend bekannt, aber der 24. Mai 2007 war sicherlich in deinem Leben auch ein ganz wichtiger Tag. Würdest du das heute wieder so machen?
Ich würde es wieder so machen. Also wir wissen, glaube ich, worüber wir reden halt.
Wir reden über das Geständnis.
Genau, wir reden über das Hauptquartier der Deutschen Telekom und eine Podiums, nicht Diskussion, aber eine Podiumssituation, wo wir eben oben saßen mit gemeinsam mit Erik Zabel und versucht dann mit der Vergangenheit aufzuräumen, um irgendwie dann daraus einen Neustart zu ermöglichen. Würde ich es genauso machen? Sicher nicht, aber man lernt dann natürlich auch draus. Also ich glaube, ich war persönlich relativ schlecht darauf vorbereitet. Das war aber auch so wie so ein Leben im Tunnel. Ich glaube auch nicht, dass man da sehr viel logisch drüber nachdenkt. Und es ging jetzt so ein bisschen darum zu sagen, okay, jetzt muss man es erstmal loswerden. Ich glaube, die Form, es der breiten Öffentlichkeit so vorzustellen, war wahrscheinlich notwendig und richtig, weil es einfach ein zu großes Thema war. Dann teilweise über die Inhalte kann man im Nachhinein auch drüber diskutieren, weil ich weiß nicht, wie hilfreich es ist, auf solchem Diskussionspodium über Details zu sprechen. Ich glaube, es ging mehr um das Grundsätzliche und das Detail wurde hinterher noch aufgearbeitet mit dem BKA und mit den entsprechenden Stellen. Also ich habe dann ja auch irgendwann 9 Stunden in Wiesbaden gesessen beim BKA und da gibst du unten deinen Personalausweis ab und deine Identität. Und dann wirst du halt befragt und dann versuchst du halt da mitzuhelfen, aufzuklären. Und das ist natürlich eigentlich der wichtigere Abschnitt. Aber logischerweise gab es keinen Weg nach vorne für uns, ohne jetzt mit der Vergangenheit aufzuräumen.
9 Stunden hast du damals beim BKA gesessen und hast dann geredet, geplaudert, all das erzählt, was du weißt?
Naja, ist ja nicht Geschichten erzählen, sondern man bekommt schon sehr spezielle Fragen gestellt und muss dann auch hinterher ein Protokoll unterschreiben. Das hat natürlich auch rechtliche Konsequenzen, wenn man Märchen erzählt und dann muss man sich dann halt schon ganz gut überlegen. Nee, es gab sehr spezielle Fragen, spezifische Fragen und klar, wenn man den Weg halt geht und sagt, es geht jetzt um Aufklärung, es geht auch um Prävention für die Zukunft, dann gibt es auch nicht viel andere Möglichkeiten.
Wie viele schlaflose Nächte hattest du damals vor diesem Geständnis und noch danach?
Ach ja, die ganze Situation vorher war natürlich schon schwierig, logischerweise. Der Druck in der Öffentlichkeit war natürlich da und danach, glaube ich, war erstmal so ein bisschen Erleichterung, allerdings direkt danach oder an dem Tag danach war halt auch so eine große Leere, logischerweise. Und die Reaktionen waren natürlich auch sehr unterschiedlich, ist ja auch verständlich. Also, dass da nicht jeder Hurra schreit, war uns ja auch von vornherein klar. Und aber nochmal, also wenn man versucht, logisch drüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich hatte zu der Zeit dann 2007 eine führende Position, ich musste halt Sachen massiv ändern halt im Team. Und das konnte ich halt nur ändern, wenn ich halt dann auch über die Vergangenheit reden konnte und musste dann halt.
Du bist damals Sportdirektor des Team Deutsche Telekom gewesen. Wie kam es dazu?
Ja, 2006 schon wurde halt entschieden von der, von der Konzernspitze, dass Veränderung geben wird. Wir erinnern uns 2006 der Ausschluss von Jan Ullrich aus der Tour de France. Und dass man dann einfach gesagt hat, so geht's nicht weiter und wir machen Änderungen, hat dann damals halt Bob Stapleton ins Boot geholt. Wir erinnern uns, der hat schon das Damenteam der Deutschen Telekom geführten Amerikaner, eigentlich ein Businesspartner der Deutschen Telekom, der früher bei VoiceStream in den USA war, was verkauft wurde an Deutsche Telekom, an das Telekommunikationsunternehmen. Wir kannten uns über ein Event von einem Rad-Event, wo wir mal auf den Tourmalet raufgefahren sind und kannten uns von daher und das war dann so ein bisschen dieses Konzept zu sagen, okay, Bob macht das Ganze strukturelle, knallharter Geschäftsmann auch, der da nicht zu viel Verständnis hat für Fehler und ich sollte halt den sportlichen Bereich dann machen. Das hat da 2006 angefangen. Und sagen wir mal so, ich habe eigentlich 3-mal Nein gesagt, weil mir natürlich auch schon klar war, was dann passieren würde. In einer sehr öffentlichen Funktion war es einfach nicht möglich, weiter bei der Vergangenheit oder der Geschichte der Vergangenheit zu bleiben. Habe nichts gesehen, habe nichts gehört und war nicht Teil dessen. Dass es mir irgendwann in die Ohren fliegen würde, war halt klar. Auf der anderen Seite, für mich war es auch so ein bisschen, die Situation des Sports war halt sehr verzwickt. Es war halt, jeder hat irgendwo nach außen gesagt, wir haben Probleme, aber keiner war jemals Teil des Problems. Das ist natürlich auch nicht sehr glaubwürdig. Und ich wusste, wir müssen halt Sachen ändern. Und wenn ich die Chance nicht nutzen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch lange Vorwürfe machen. Und jetzt in der Retrospektive, wenn wir jetzt halt sehen, was wir mit diesem Folgeteam Highroad, Columbia, HTC geschaffen haben, dann glaube ich, sind wir den absolut richtigen Weg gegangen.
War das für dich, wie du gerade sagst, wirklich der richtige Weg? Du hast ja viele Sportler kennengelernt. Mark Cavendish muss man hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Mit seinen ganzen Tour de France-Etappensiegen, all diese Erfolge, die Mark Cavendish auch Weltmeister geworden, eingefahren hat. Würdest du sagen, du hast einen Teil daran an seinem Erfolg, dass du mitgearbeitet hast in dieser Art und Weise, dass du ihn so entsprechend unterstützt hast?
Ja, ich glaube, das war das gesamte Team. Ich glaube, mein Erfolg war, dass ich eine gute Gruppe zusammenbekommen habe. Und das war, glaube ich, super wichtig, einfach zu sagen, alleine bewegst du im Radsport halt gerade gar nichts. Sondern du brauchst halt die bestmögliche Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Unterschiede in unserem Management, die waren das Entscheidende für den Erfolg. Als Beispiel, wir hatten halt, ich glaube, 6 verschiedene sportliche Leiter und das waren völlig unterschiedliche Typen Menschen und die haben das Team erfolgreich gemacht. Denn für Mark Cavendish zum Beispiel war die absolute Bezugsperson halt Brian Holm. Brian ist halt ganz glasklar, hat einen ganz trockenen Humor, aber mit dem kann sich Cavendish auch über Mode unterhalten, über irgendwelche Rockbands unterhalten, so. Der war immer für Cavendish da. Dann hatten wir zum Beispiel einen Jan Schaffrath, der sehr, sehr viel Zeit sich genommen hat, mit den jungen deutschen Sportlern zu sprechen. Wenn wir uns überlegen, wer alle über dieses Team halt sich entwickelt hatten. Toni Martin, John Degenkolb, Gretsch, André Greipel war bei uns. Wir hatten natürlich sehr, sehr viele gute deutsche Rennfahrer. Und da war jetzt ein Schaffrath super wichtig, dass man sagt, die haben sich auf einmal nicht unwohl gefühlt, weil es auf einmal von diesem urdeutschen Team international wurde und alles war nur noch Englisch und. Da hat sich halt ein Schaffi viel Zeit genommen. Dann hatten wir halt diese Leute mit Herzblut, wie ein Valerio Piva, Italiener, immer sehr emotional, so ein Kim Kirchen brauchte den zum Beispiel, der Luxemburger, der hast du gemerkt, die haben halt eine gemeinsame Basis und dann den reinen Datenmenschen, der mit seinen Excel-Sheets unterwegs war, in Alan Piper, Australier, der in Belgien wohnt und das heißt nicht, dass die immer alle untereinander super funktioniert haben. Irgendwann hat Brian Holmes sich geweigert, E-Mails von Alan Piper zu lesen, weil er gesagt hat, das ist total nervig, jeden Montag bekomme ich eine E-Mail, da steht oben drin Program Changes, also Fahrerrennprogrammänderungen und dann steht unten drunter No Changes. Warum schreibt er mir jeden Montag eine E-Mail? Weil das ist für Alan Piper halt ein Ritual, er hat seinen Kalender, er hat einen riesen Kalender auf seinem Schreibtisch und da steht das Montag, Rennprogramm-Update, also schickt er halt eine E-Mail raus, auch wenn es keine Changes gibt. Für Brian Holm ein absolutes No-Go, also das nervt einfach nur, ständig irgendwie E-Mails lesen zu müssen, wo nichts drinsteht, also lasse ich das jetzt mal. Aber die hatten alle Bezugspersonen und das war eben so wichtig. Und jetzt zurück auf Mark Cavendish. Da gibt's dann halt natürlich Mechaniker, die sich besonders um Mark gekümmert haben. Er ist ja nicht einfach in Sachen Bike-Setup. Das heißt, er ist jeden Tag mit seinem Fahrrad beschäftigt, irgendwie Bremsgriffe drehen, Sattel ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Mal eine Unterlegscheibe unter die Pedalachseln, damit er einen anderen Q-Faktor hat und. Das ist nicht so ganz einfach, da musst du auch Ruhe bewahren. Und deshalb gab's für alles immer irgendwie eine Lösung für so einen. Und ich war dann für ihn der zentrale Ansprechpartner. Und insofern habe ich natürlich Teil an seinem Erfolg, als dass ich die Strukturen geschafft habe, in denen er funktioniert hat. Aber persönlich bin ich jetzt natürlich nicht der, der ihm gesagt hat, wann er den Sprinter öffnen musste. Da war jetzt zum Beispiel an dem Erfolg bei Milan Sanremo, der geht halt zu 95% aufs Konto von Erik Zabel. Weil die sind zusammen die Strecke mit dem Rad abgefahren. Erik hat ihn dann halt auf jedes hingewiesen, hat gesagt, pass auf, Marc, nächste Kurve, rumfahren, guck nach da oben. Da ist die Kirche, die ist von hier 2,2 Kilometer und bis dahin musst du kommen. Bis dahin musst du kommen und an der Position sein. Da musst du unter den ersten 20 sein. Dann geht's da links um die Ecke, dann kommst du mit deinem Torbogen, da musst du nochmal antreten. Und Kev hat halt hinterher gesagt, er ist ja erstmals in Remo gefahren im Rennen, als er gefunden hat. Er hat keine Erfahrung gehabt mit dem Rennen und er hat gesagt, im Rennen war es für ihn, als wenn er in einem Film ist, den er schon mal gesehen hat. Als wenn er halt im Kino sitzt und sagt, er weiß genau, was als nächstes passiert, weil er war sich dann halt so sicher, okay, erste Station abgehakt, genau so gewesen, zweite Station genauso gewesen, dritte Mal genauso gewesen. Dann hat er gesagt, hat er sich gefühlt, als wenn alles genauso passiert ist, wie er es erwartet hatte und deshalb war es wie so ein Film, den er zum zweiten Mal sieht und das hat ihm so viel Sicherheit gegeben. Der Sprint gegen Hausler war natürlich logischerweise haarscharf, da musste er dann entscheiden, was er halt macht, musste halt früh losfahren, aber bis dahin, also bis zur Zielgerade, hat er gesagt, war wie ein Film. Insofern war es dann halt so, dass Erik den größten Anteil hatte. Da haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass Piva ist gefahren, natürlich, Ehre, wem Ehre gebührt, Mailand Sanremo, italienischer sportlicher Leiter, der ist Auto gefahren. Ich habe auf der ersten Hälfte im Auto gesessen und dann an der Verpflegung haben wir gewechselt, ist Erik ins Auto gestiegen und hat dann auch den Funk übernommen. Und insofern ist es immer Teamarbeit.
Wie kam das Ende dann des Teams, später Team Columbia?
Später Team High Road, Team HTC, das war der letzte komplette Name, High Road HTC. Und das ist relativ einfach, kein Sponsor. Also wir hatten noch einige Partner, aber eben nicht den Hauptgeldgeber. Und im Nachhinein, das wissen wir halt alle, waren wir halt nicht sehr sponsorfreundlich in unseren, sagen wir mal, in unseren Kontakten mit dem Sponsor. Und das war halt unser großer Fehler, weil wir sind halt so richtig oldschool vorgegangen, dass wir gesagt haben, pass auf, ihr gebt uns Geld, dafür gewinnen wir Radrennen, das könnt ihr vermarkten, wie ihr wollt, aber das war es dann halt auch. Also um mal so an einem so einem Punkt festzumachen, wenn die halt kamen und gesagt, können wir nicht mal jemanden ins Auto setzen und so Business to Business, ein super wichtiger Partner und wäre doch mal klasse in der Tour, im Auto zu sitzen, weil für uns halt ja, wo soll er denn sitzen? Vorne links sitzt Brian Holm, rechts sitzt Salberg, hinten sitzt der Mechaniker, dann nehmen die Laufräder. Nee, der kann nicht mitfahren, weil er hat ja keinen Platz. Und das ist halt nicht mehr zeitgemäß gewesen, wenn man jetzt halt sieht, was Teams für Programme machen, wie die ihre Sponsoren dann halt bei Laune halten, dieses Besondere, weil einfach nur dieses aufs Trikot gedruckt sein, ist halt lange nicht mehr gut genug. Das ist halt inzwischen diese Erfahrung, die man sonst nicht bekommen kann, die man sonst nicht kaufen kann. Und da waren wir halt sehr schlecht im Nachhinein, haben halt mit Abstand die meisten Rennen gewonnen, vielleicht auch deshalb, aber vielleicht wäre es besser gewesen, nicht 85 Radrennen im Jahr zu gewinnen, sondern nur 50, aber dafür halt vielleicht einen besseren Kontakt mit den Sponsoren zu halten.
Das heißt, du würdest das heute deutlich anders machen, würdest die Sponsoren mehr hegen und pflegen, würdest die einladen zu den Rennen, so wie es eigentlich heute gang und gäbe ist?
Ja, was bleibt denn übrig? Notgedrungen wohl, ja, aber der Spaßfaktor war natürlich bei uns jetzt viel, viel größer. Wenn du halt 85 Rennen im Jahr gewinnst, dann gibt es ja eigentlich fast keinen Renntag, wo du nicht gewinnst, so ungefähr. Und das macht natürlich schon extrem Spaß, wenn alles perfekt läuft, weil ich freue mich auf der einen Seite immer über die Siege, aber ich ärgere mich noch mehr über die Sachen, die wir hätten gewinnen können, aber nicht gewonnen haben. Das heißt, so dieser verpasste Etappensieg am Mont Ventoux von Tony Martin, der macht mir schlaflose Nächte. Also ich halt sage, wir hätten ihn da besser darauf vorbereiten müssen. Wir hätten ihm sagen müssen, er muss vor der Kurve antreten, vor Gerade, und dann weiß ich, er hätte gewonnen. Das bleibt bei mir viel, viel länger, als jetzt zu sagen, die mit Cavendish zusammen im Team habe ich 27 Etappensiege der Tour de France gefeiert. Das ist halt schön, aber ob da jetzt einer mehr oder weniger dabei gewesen wäre, ist im Ende nicht so wirklich relevant. Also insofern weiß ich nicht, wie glücklich ich gewesen wäre, wenn ich dann irgendwo am Ziel gestanden hätte mit schmalen Lippen und hätte gesagt, tja, Mist, ich weiß, wir hätten heute gewonnen, wenn wir nicht einen Gast im Auto gehabt hätten, wenn wir uns besser aufs Rennen hätten kontrollieren können, wenn die Vorbereitung anders gewesen, weil wir nicht den Grüßonkel machen mussten. Aber es ist halt einfach nicht zeitgemäß und insofern glaube ich, dass man die Rollen halt teilen müsste. Man braucht halt einen Marketing-Spezialisten, der sportlichen Abteilung dann auch durchaus mal sagt, was jetzt notwendig ist.
Lass uns mal kurz zurückblicken auf das Jahr 2006. Du hast damals am Hamburg-Marathon teilgenommen mit einer Zeit von 2 Stunden 42. Du hast damals einen Ironman auf Lanzarote bestritten und du bist damals auch, wenn man so möchte, dein letztes Radrennen gefahren. Dein erstes war rund um die Zechenkolonie bei dir zu Hause und das war damit auch das letzte im April 2006. Warum hast du an solchen Veranstaltungen wie Lanzarote, Ironman teilgenommen, eben auch diesen Hamburg-Marathon bestritten? War das für dich ein Ausgleich? Denn das sind ja schon Wahnsinnsdisziplinen. Allein ein Marathon, wenn ich mir das vorstelle, du rennst so 42 Kilometer, das ist ja der absolute Wahnsinn. Du hast noch eine Zeit von 2 Stunden 42 gebraucht und das ist ja schon eigentlich eine sehr gute Zeit.
Ja, kann ich auch nur bestätigen, ist Wahnsinn. Kann ich gar nicht empfehlen. Ja, das ist natürlich so die Euphorie der Jugend, auf Deutsch gesagt, großes Maul gehabt und dafür hinter den Preis bezahlt. So Hintergrundstory war, ich war zu Bike Weeks auf Lanzarote in La Santa. Da ist ein guter Freund von mir gewesen, Wolfgang Behrens, der hat damals bei der Firma Polar gearbeitet und der war wiederum halt früher Läufer und gut befreundet mit Dieter Baumann. Und dann kam so Laufen versus Radfahren und Ausdauerlaufen und so. Und da habe ich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr da macht. Also die sind ja alle nicht sehr arbeitswillig mit 2 Marathons im Jahr. Wir fahren hier 120 Renntage Und das sind 6 Stunden, 7 Stunden. Ich verstehe gar nicht und so, was sie da macht. Außer meine Tochter ist gerade 2 Jahre alt, die kann auch schon laufen. Laufen kann jeder, Radfahren ist anspruchsvoll. Und dann war natürlich so, großes Mundwerk. Und was schaffst du denn beim Laufen, wenn du so ein toller Läufer bist? Und dann habe ich gesagt, ja, sag was. Und dann war halt die Wette, dass ich einen Marathon laufen würde nach der Karriere in unter 2 Stunden 45. Und dann haben wir es auf den Bierdeckel geschrieben, war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, muss ich sagen, ehrlicherweise. Es gab keinen Gegeneinsatz, also ich habe einfach nur gesagt, wenn ich diesen 2 Stunden 45 nicht schaffe, dann löse ich halt ein Versprechen ein und dann mache ich 2 Ironman im selben Jahr. Und so, und an dem Tag, als ich meinen Abschied aus dem Radsport bekannt gegeben habe, hatte ich eben Wolfgang Behrens am Telefon und er hat gesagt, übrigens, in meinem Büro hängt hier seit Jahren ein Bierdeckel. Ist ein Bierdeckel, ja, von Lanzarote, erinnere dich, 2,45 oder schneller. Also, ich nehme dich jetzt beim Wort, jetzt geht's los. Und ja, hatte ich nicht ganz viel Zeit, weil ich bis Februar noch 6-Tage-Rennen gefahren bin in Berlin und hatte dann eben gut 2 Monate Zeit, um mich dann auf den Marathon vorzubereiten, musste aber parallel ein bisschen Schwimmen üben, denn Lanzarote Ironman hatte ich mich sicherheitshalber dann schon mal angemeldet, weil ja die Sache mit dem Marathon noch ein bisschen in den Sternen stand. Und habe dann festgestellt, wie schmerzhaft Laufen ist, wie anspruchsvoll Laufen ist, weil es eben nicht wie Radfahren sitzende Tätigkeit ist, sondern weil man diesen ständigen Impact hatte. Konnte kein einziges Mal, kann ich heute noch nicht, 2 Tage hintereinander laufen, weil es muskulär so schmerzhaft war, dass ich mir immer so ein bisschen überlegen musste, zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Einen Tag einen 10er laufen, nächsten Tag Radfahren, bin immer zum Auflockern wieder Rad gefahren und auch um die Grundkondition zu halten, bin ich dann halt, habe ich Ausdauer immer noch auf dem Rad gemacht und dann halt Laufübung. Ich habe einen Lauf über 30 Kilometer gemacht, ich glaube 2 über 20 und sonst nie länger als 15 gelaufen.
Und du bist da richtig nach Trainingsplan gelaufen?
Nee, so wie es mir gerade ging und wie ich mich gefühlt habe und was einfach die Muskulatur zugelassen hatte. Und jetzt war ich natürlich schon noch in Form, also hochintensiv vom 6-Tage-Rennen, vorher von der Straßensaison, war noch die Spanien-Rundfahrt gefahren. Das war jetzt nicht so das ganz große Problem vom Herz-Kreislauf-System, aber die Muskulatur wollte halt einfach nicht und deshalb hatte ich gar keine Chance jetzt irgendwie auf einen Trainingsplan oder so von einem Läufer orientiert. Das heißt, die Woche mit den meisten Kilometern, die ich gelaufen habe in der Vorbereitung auf den Marathon, war glaube ich 52. Also ich bin halt nie mehr als 52 Kilometer in der Woche gelaufen. Hab dann einen Probelauf gemacht in Paderborn, den Osterlauf, viel zu schnell. Da bin ich mit meinem Hasen, Matze Rotzol, der hat eine Marathonzeit von irgendwie 2,36, ist ein Kumpel von mir. Der sollte mein Hase sein. Da haben wir gesagt, okay, wir üben schon mal Marathon-Durchgangstempo bei einem 10-Kilometer-Lauf. Und dann haben sie uns natürlich in die erste Reihe gestellt da vorgestellt. Und dann ging es halt los, Startschuss und dann wieder typisch dieses Rudelverhalten. Sind die natürlich viel schneller losgelaufen, ich gleich mit. Ersten Kilometer in 3:00, also Vollgas, weil da war irgendwie eine Vize-Europameisterin über 10 Kilometer und mit der konnte ich halt den ersten Kilometer mitlaufen, habe gesagt, das ist ja klasse, jetzt laufe ich halt weiter und mein Hase war halt, ey, was machst du hier, wir sollten eigentlich so auf 3:55 unterwegs sein, ersten Kilometer 3 Minuten, 2 Kilometer 3:05. Hinten raus ziemlich kaputt gegangen, also bin ich, glaube ich, die 10 in 33 gelaufen, aber war halt mausetot und habe mich eigentlich bis zum Marathon nie wiederholt. Also auch da ist halt, wenn man kein Läufer ist, sollte man schon auf Leute hören, die es besser können. Und dann ja, Marathon, auch da ein bisschen zu schnell losgelaufen, da waren wir immer so auf eine 2,39 unterwegs. Und dann wird es muskulär ein bisschen dünner. Also ich habe diesen Mann mit dem Hammer nicht wirklich gehabt, der jetzt halt, wo alle sagen, Kilometer 35, 36, ach, da kommt der Mann mit dem Hammer, auf den warte ich jetzt heute noch. Der kommt aber auch, das habe ich mal versucht zu erklären, sagen wir es auf, wenn du Mailand San Remo fährst über fast 7 Stunden und zum Ende immer schneller, dann ist von deinem Energieumsatz, von deinem Stoffwechsel, kommt da kein Mann mit dem Hammer. Ihr könnt natürlich als Marathonläufer auch nicht ständig über die Distanz trainieren, aber das können wir halt. Und weder beim Ironman noch beim Marathon kam halt irgendwann mit dem Hammer. Nur die Muskulatur war halt so kaputt dann halt, dass ich dann überlegen musste zu sagen, was mache ich jetzt? Versuche jetzt wirklich irgendwie eine 2,38 zu laufen und komme vielleicht völlig zum Stehen oder nehmen wir ein bisschen raus und schaffen halt dann die 2,45 relativ easy. Und das war dann halt die Entscheidung, 2,42. Und dann war 5 Tage echt Leiden angesagt. Das heißt, sobald ich einen Kniewinkel von über 15 Grad hatte, bin ich kollabiert. Also wirklich kollabiert. Dann konnte ich es nicht mehr halten, dann bin ich einfach zusammengeklappt. Und kann man sich vorstellen, so ein Toilettengang war dann schon ein echtes Abenteuer, da in die Hocke zu kommen und wieder rauszukommen. Und das hat mich dann schon gelehrt, vorsichtig mit den Aussagen. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung, wenn du die dann natürlich die richtig schnellen siehst, da diese 2:03, inzwischen 2:01. Ja, berühren die fast nie den Boden, also du glaubst, die schweben. Und B, musst du dir dann vorstellen, wenn man sagt 2:40 oder 2:42 ist ja schon relativ schnell, dann sind die fertig mit der Pressekonferenz, dann sind die geduscht, dann haben die Dopingkontrolle durch und dann laufe ich über die Ziellinie mit 2:42. Also das ist unvorstellbar.
Bist du denn danach nochmal gelaufen, häufiger gelaufen? Läufst du heute noch oder sagst du, nee, das war für mich ein tolles Erlebnis, aber in dieser Form muss ich das nicht noch einmal haben?
Ja, ich laufe nur, wenn mich einer verfolgt. Also weglaufen ist, nee, Spaß beiseite. Laufen ist natürlich effektiv und effizient, das heißt schnell die Schuhe an, eine kurze Hose an und los geht's. Aber ich mag es nicht so, weil der Radius halt auch nicht so groß ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin und laufe, wie weit komme ich denn da? Also dann komme ich bei uns, ist halt echt schön auch zum Laufen am Möhnesee. Kann ich halt über eine Fußgängerbrücke und 8 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer laufen, hauptsächlich auf Waldwegen etc. Aber trotzdem kommst du halt nicht sehr weit. Und ich glaube, wenn du regelmäßig läufst, ist es halt einfach langweilig. Ich habe immer Schuhe dabei, aber also wenn ich 15 Mal im Jahr laufe, ist dann schon eher ein gutes Jahr in Sachen Laufen.
Und dieser Triathlon, den du gemacht hast, das war für dich auch eine einmalige Angelegenheit. Würdest du jetzt sagen, mit über 50 bin ich sowieso zu alt dazu?
Nee, aber die anderen sind so gut, weil man ist ja immer noch so ein bisschen so Wettkampftyp. Und damals eben habe ich Lanzarote gemacht, weil ich auch diese Verbindung hatte zum Club La Santa. Da war ich 20 Jahre in Reihenfolge und habe da Radwochen gemacht mit denen. Und die richten ja diesen Triathlon aus und er ist auch einer der schwersten. Dann habe ich gesagt, okay, den mache ich. Und gesagt, getan, war natürlich brutal windig den Tag auf der Insel und Radfahren war auch nicht echt angenehm. Schwimmen konnte ich eigentlich gar nicht, aber bin irgendwie mit Meerwasser, Salzwasser trägt halt besser und Neoprenanzug kannst du halt nicht ertrinken im Prinzip. Das heißt, du springst ins Wasser und floatest, schwimmst oben. Musst nur noch irgendwie sehen, durch Arm- und Beinbewegung vorwärts zu kommen. Das hat mir sehr geholfen. Dann habe ich mich ja für Kona qualifiziert, für die Weltmeisterschaft. Das heißt, da war ich in meiner Altersgruppe dann, ich weiß nicht, was ich war. Ich war, glaube ich, gesamt irgendwie 50., 51. oder so. Hat aber in der Altersgruppe gereicht. Habe dann auch irgendwie diese 600 Euro bezahlt, Startgeld. Habe dann aber aufgrund der beruflichen Situation, eben Übergang ins Management beim Team Telekom damals, überhaupt keine Zeit mehr gehabt, Sport zu treiben. Und richtig blamieren wollte ich mich auch nicht. Ich habe es dann zu den Akten gelegt, bin nicht hingefahren. War dann ja 2012 Managing Director von Ironman in Deutschland und habe dann natürlich wieder diesen ganzen, ja, wie soll man halt sagen, also den ganzen Hype, aber auch berechtigten Hype um Kona kennengelernt, denn dann war ich eingeladen und war 2011 mit der Familie da und das ist halt schon was Besonderes, ja, also die Rahmenbedingungen da halt, wenn du da das Wasser siehst und da halt da schwimmt eine Riesenschildkröte unter dir her und so. Die Rahmenbedingungen, also ich glaube, wer eine Chance hat, Kona zu machen, der denkt da schon ernsthaft nochmal drüber nach. Aber dann habe ich so die Age Grouper Zeiten gesehen und habe gesagt, da habe ich überhaupt keine Chance. Müsste ich halt aufhören zu arbeiten. Meine Grundkondition ist natürlich bei Weitem nicht mehr so. Schwimmen kann ich immer noch nicht. Und deshalb hätte ich überhaupt keine Chance, nach Kona zu kommen. Und außer Kona, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, reizt mich kein weiterer Ironman.
Du warst dann beim Team, das wir gerade angesprochen haben, HGC, Columbia, du bist dann bei Quickstep gewesen, zuletzt bis Ende des vergangenen Jahres bei Dimension Data. Wenn du die Mannschaften der letzten 2-3 Jahre vergleichst mit dem Team Deutsche Telekom, T-Mobile Team, als du selber noch aktiv warst zum Beispiel oder später auch als Managing Director, gibt es da große Unterschiede, wenn man die Mannschaften untereinander vergleicht?
Ja, Riesenunterschied. Aber ich glaube, das ist auch der Vergleich ist nicht echt zulässig, weil sich der ganze Sport komplett geändert hat. Jetzt Sky hat dann natürlich marketingmäßig auf mal kam mit Marginal Gains und also diese kleinen Sachen, die haben wir dann ja halt im Prinzip 2006, 2007 eingeführt, schon lange vor denen. Da gab es die noch 4 Jahre lang gar nicht, zu sagen, mit Bert Krapsch waren wir in USA zum Windkanal testen, weil keiner wirklich sonst einen vernünftigen Windkanal für Radsport halt hatte. Als Bert dann halt 2008 Weltmeister geworden ist, da haben wir den alleine durch Technologie, ich glaube um 37 Watt reduziert bei 50 km/h. Ja, und da ging es halt um Anzüge, da ging es halt um Helme, da ging es halt um Fahrräder. Und das war nicht immer eine Umgehensweise mit unseren Partnern und Sponsoren, wo die jetzt heute noch echt dankbar drüber sind. Sondern das war halt so teilweise Knarre an den Kopf gehalten, wir brauchen jetzt ein besseres Fahrrad. Und dann haben die Szene knirschend auch gemacht. Und dann siehst du halt, Bert war bei der Heim-WM Fünfter in Stuttgart beim Zeitfahren und ist mit denselben Werten, wird dann ein Jahr später Weltmeister. Und das war natürlich schon völlig unterschiedlich zu der Zeit. Und das hat sich jetzt immer weiterentwickelt. Also diese ganzen kleinen Sachen, die du jetzt halt machst, sind halt viel, viel wichtiger geworden. Das heißt, auf der strukturellen Seite von den Teams ist viel gewachsen. Und das macht es einfach auch besser.
Und wenn man vom modernen Radsport redet, trifft das wirklich zu? Ist der moderne Radsport heute deutlich anders, weil die Rennen taktisch zum Beispiel anders gefahren werden?
Ja, es ist natürlich viel eingeschränkter, muss man auch sagen, weil jetzt natürlich diese absolut teuren Rennfahrer halt hast und die willst du natürlich auch dementsprechend unterstützen. Und ich weiß nicht, wo der Weg so richtig raus ist da, weil klar, wenn du da einem irgendwie 4 Millionen Euro im Jahr bezahlst, da stellst du natürlich nicht an die Startlinie 8 Leute und sagst, ey, viel Spaß und gute Fahrt und wünsche euch allen viel Glück, sondern ist natürlich klar, dass 7 Mann für den da sind und die Chancen für den Star erhöhen sollen, um zu gewinnen. Und ich glaube halt schon, wenn wir halt so sehen, wir hatten natürlich viel, viel mehr Freiheiten halt früher. Also ich habe in 15 Jahren Radsport, in 14 Jahren immer ein Radrennen gewonnen, nur im letzten nicht. Da habe ich mir auch noch ein bisschen zu einer doofen Zeit einen Arm gebrochen. Und da war irgendwie beste Ergebnis 2. Aber sonst hatte ich immer noch die Chance, ein Radrennen für mich selber zu gewinnen. Und jetzt ist dieses absolute Fokussierte auf Spezialisten, das ist bestimmt auch was Neues, dass man sagt, man hat eben diese herausragenden Sprinter, wo ein Team dann nur um Sprinter gebaut wird. Man hat dann diese herausragenden Bergfahrer, Klassementfahrer. Und dann siehst du eben von den Teams auch keinen wirklichen Ausreißergruppe und keinen wirklich Radrennen gewinnen.
Du hattest im Jahr 2007 dieses Dopinggeständnis gemacht. Wenn wir heute immer wieder gefragt werden oder ich auch in meinem privaten Umfeld, wie sieht's denn aus mit den Radsportlern? Ist der Radsport denn wirklich sauber geworden? Sind die denn nicht mehr als Doper unterwegs? Die anderen sagen, das geht doch gar nicht, eine Tour de France als Beispiel zu bestreiten, ohne zu dopen. Was würdest du heute sagen? Sind die Radprofis sauberer als früher? Denn von einer 100% Sauberkeit kann man wahrscheinlich nirgends sprechen. Keine anderen Sportart, in keiner Sportart, ich sage immer, in der es um Ruhm und Ehre geht, wird nicht gedopt. Überall sind die Leute natürlich dicht dran an diesem Thema und da gibt es immer wieder schwarze Schafe. Sind sie aber grundsätzlich gerade im Radsport deiner Ansicht nach sauberer geworden?
Ja, davon bin ich schon überzeugt. Also, und woran mache ich es halt fest? Weil man kann es halt glauben, aber Glauben überlasse ich eigentlich so ein bisschen der Kirche, dass ich da halt eine Kerze anzünde und dann an irgendwas glaube oder nicht glaube. Wo sind die Fakten? Also A sind die Fakten, dass das Kontrollsystem natürlich ein ganz anderes ist, viel besser geworden ist mit Whereabouts, mit intelligenten Tests. Das heißt, die testen dann auch wirklich, wenn es halt sinnvoll ist und nicht einfach nur beim Radrennen, wo dann natürlich jeder weiß, da wird getestet und dann weiß natürlich auch vorher jeder, wie lange kann ich nachweisen etc. Also das Testsystem ist besser geworden, nicht perfekt, weil dann natürlich immer wieder neue Methoden aufkommen und die sind noch nicht nachzuweisen. Aber auch da hat man jetzt natürlich den Unterschied, Proben werden halt aufbewahrt. Früher gab es im Prinzip gar kein Risiko. Wenn eine Probe getestet war und die war negativ, dann ist sie in Müll gegangen, ins Klo geschüttet worden, fertig, aus. Heute werden Proben aufbewahrt. Das heißt, du musst jetzt auch noch damit rechnen, irgendwann später überführt zu werden. Dann die Verantwortung und das Risiko ist halt eine ganz andere inzwischen geworden. Denn wenn wir jetzt mal so sehen, zu meiner Zeit, als ich Profi geworden bin, wenn du da positiv getestet warst, hast du 3.000 Schweizer Franken Strafe und 30 Punkte Abzug in der Weltrangliste und morgen ging es weiter. So in der Einschätzung musst du natürlich sagen, okay, wo ist das Risiko da halt gegen potenziellen guten Verdienst, wo du halt dein Leben mitfinanzieren kannst. Heutzutage wird es natürlich sofort gesperrt, verlierst garantiert sofort deinen Vertrag, bist raus aus dem Team und da kommt halt so diese Allgemeinverantwortung, du riskierst halt 70 andere Jobs und gegebenenfalls vielleicht 50 Millionen Euro. Das heißt, wenn du jetzt im gut positionierten Team halt fährst mit 2 Jahren Sponsoring und du bist ein Top-Rennfahrer und bist positiv getestet, kann es durchaus sein, dass der Hauptsponsor eine Ausstiegsklausel hat und weg ist. Und dann hast du da 60 Masseure, Mechaniker, sportliche Leiter, Rennfahrer, Kollegen, Logistiker, denen du in die Augen gucken musst und sagst halt, ja, war mein Fehler. Ich weiß, das heißt, der Druck ist ein ganz anderer. ich glaube auch der Druck der Öffentlichkeit, die Erwartung an den Sport ist eine völlig andere. Und das werde ich halt nie vergessen. Damals war Wilfried Nelissen, ein Sprinter bei Histor Sigma, positiv auf Testosteron. Da gab es eine Schlagzeile in der Zeitung, jetzt richtiger Profi, positiv getestet auf Testosteron. Das heißt, die allgemeine Meinung, selbst der Radsportfachpresse, war halt, wenn du deinen Job ernst nimmst, gehst du an und über die Grenzen. Jetzt stell sich heute mal einer vor, ein Marcel Kittel wäre positiv getestet worden. Da hätte aber keiner gesagt, er nimmt seinen Job halt ernst. Der hätte morgens nicht zum Bäcker gehen können, ohne schief angeguckt zu werden. Das heißt, auch da der soziale Druck ist ein ganz anderer. Und deshalb glaube ich halt, dass der Sport halt sauberer ist, dass viel mehr unternommen wird, dass die Akzeptanz null da ist jetzt noch, um da halt was zu machen, was verboten ist. Aber trotzdem werden Leute natürlich auch das anders einschätzen. Und auch da ist die Abwägung halt eine andere, weil man muss natürlich auch vorstellen, hier in Deutschland, in Europa bist du garantiert geächtet und da kommst du auch nicht wirklich wieder raus aus dieser Ächtung. Aber es gibt natürlich andere Nationen, wo du halt sagst, so, wenn jetzt einer aus einem wirklich armen Land kommt und der für zweimal einen Vertrag unterschreibt, als Neuprofi für 70.000, dann einen Folgevertrag, weil er gut fährt, für 150.000, 200.000 Euro. Der bringt sich und die nächste Generation finanziell auf die sichere Seite. Und da ist natürlich so ein bisschen die Abwägung zu sagen, okay, wie sind wir denn da aufgestellt? Und da ist jetzt nicht mehr Finger auf andere zeigen, das ist überhaupt nicht meine Ambition, aber man muss sich natürlich schon überlegen, okay, wo sind Testlabore und wie kann man halt testen, auch auf anderen Kontinenten etc. Und weil wenn das natürlich irgendwie schlaue, windige Manager mitkriegen, ist vielleicht einfach nur eine Verlagerung des Problems. Und da muss man, glaube ich, echt hellwach sein, dass wir das Problem nicht nur aus Europa raus verlagern.
Du hast ja viel damit zu tun gehabt, wenn Rennfahrer Verträge unterschrieben haben, letztes Jahr als Beispiel Dimension Data. Wie funktioniert das dann, wenn junger Rennfahrer kommt, wer auch immer bei Dimension Data einen Vertrag unterschrieben hat, wie wird er darauf hingewiesen, du pass auf, das ist unsere Doping-Klausel, da musst du aufpassen, unterschreibe das bitte links oder rechts. Wie wird der Sportler darauf hingewiesen?
Ja, es gibt eben diesen Ethical Code und den gibt es halt bei jedem Team und der ist halt schon sehr, sehr streng und der macht dir natürlich auch klar und deutlich, dass du im Zweifelsfall einen Regress genommen wirst. Das heißt, dass du dich auch Zeit deines Lebens nicht mehr selber finanziell davon erholen wirst. Und das muss man schon klar darstellen und auch sehr, sehr deutlich da halt sein. Auch die Risiken, den halt vor Augen führen. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt sagt, man blättert den Vertrag durch und hier Initialen, da unterschreiben und fertig, sondern man geht den mit dem auch durch. Und wenn es da irgendwie Probleme oder Fragen gibt, dann muss man das natürlich auch angehen. Es geht ja auch über Doping hinaus. Also es gibt natürlich auch jetzt, keine Ahnung, Violence und sowas, also irgendwie Gewalt zwischen Team und so. Da haut jetzt auch keiner dem anderen auf die Nase, sonst bist du halt auch direkt raus. Und das ist schon sehr, sehr umfangreich und sehr intensiv besprochen.
Gibt es denn heute schwierigere Möglichkeiten, Radprofi zu werden als zu deiner Zeit, also in den 80er, 90er Jahren zum Beispiel? Oder ist es heute vielleicht ein bisschen leichter?
Ich glaube, wenn du richtig gut bist, ist es leichter. Wenn du nur so einen Glückstreffer hast, ist es schwerer, weil es halt so viele Statistiken jetzt halt gibt, so viele Leute, die sich damit professionell beschäftigen, die jetzt schon ab dem Alter von 16 anfangen, halt Ergebnislisten zu durchforsten, dann Algorithmen entwickeln, zu sagen, wer schlägt wen ständig, wie oft hat der gegen den gewonnen. Und dass so die Supertalente, die fallen überhaupt nicht mehr durch Sieb, die werden halt im Prinzip alle entdeckt, aber die jetzt vielleicht mal einen wirklich guten Tag halt hatten, wo man früher sagt, Mensch, ich habe den da gesehen, hat mir jetzt total gefallen als sportlicher Leiter, den will ich haben, da schaust du jetzt natürlich auch in die anderen Ergebnisse und kommst vielleicht zu einem anderen Schluss, dass du sagst, ja, aber so, das war ein super Rennen, aber sonst trifft er eigentlich gar nichts, also überlege ich es mir nochmal und deshalb glaube ich, wenn man stabil gut fährt, ist es eher einfacher. Wenn man so dieser Nobody ist, der einfach mal einen Glückstreffer landet, ist es eher schwerer.
Wie sehen die Probleme und Nöte der Mannschaften aus, der sportlichen Leiter, der Teammanager jetzt in Corona-Zeiten?
Ja, ich glaube, dieses absolut Planlose war halt der totale Horror, dass man einfach überhaupt nichts vorhersagen konnte, was wann wie stattfindet oder nicht stattfindet. Dann ja, diese ständigen Zweifel auch, geht ein Rennen wirklich bis zum Ende, ist eine Woche vorher noch nicht sicher bist, ob was stattfindet. Und dieses Einstellen darauf ist schwierig. Das treibt auch die Kosten, da macht man sich wahrscheinlich auch keine Gedanken, aber ist halt ein Riesenunterschied, ob du halt 3 Wochen vorher schon mal die Flüge buchst für Rennfahrer mit Ryanair oder ob du halt sagst, wir brauchen jetzt hier einen Flug mit dem Kranich und können den aber erst 4 Tage vorher buchen. Das lässt halt die Kosten sowas von explodieren und da ist natürlich auch in den Budgets alle nicht drin. Also jeder ringt dann so ein bisschen in der Luft und jeder versucht da irgendwie durchzukommen durch dieses Jahr und sich so gut an die Regeln zu halten, wie man halt kann. Auch dieses ganze Testszenario, diese Corona-Tests da, die da verlangt sind, das ist ein Riesenaufwand und Leute sind mit Sicherheit am Limit.
Ist das denn zwischen den Mannschaften bei den Frauen und den Mannschaften bei den Männern ein großer Unterschied? Du arbeitest seit Anfang des Jahres für das deutsche Frauenteam Canyon SRAM an der Seite von Ronny Lauke. Ist das für dich völlig was anderes? Sind die Strukturen in den Teams komplett unterschiedlich?
Ja, weil kleiner und weil dadurch halt einfacher. Also im Prinzip ist es jetzt halt bei uns so, wenn wir halt irgendwie was ausdiskutieren wollen, dann ist es halt Ronny als Chef und dann haben wir halt Lars Teutenberg, meine Wenigkeit und Beth. Und dann sind wir halt 4 Leute. Als Unterschied dazu hatte ich jetzt über 2 Jahre, die letzten 2 Jahre bei Deine Menschen Data, jeden Dienstagmorgen, weil Montag ist oft Reisetag, da sind Leute nicht wirklich zu Hause, kommen zurück von Rennen, deshalb Dienstagmorgen, jeden Dienstagmorgen um 8 Uhr ein Conference-Call mit 17 Leuten für circa 3 Stunden. Und dann versuchst du natürlich immer Kompromisse zu machen. Die Trainer wollen das nicht, die sportlichen Leiter wollen das nicht, das Teammanagement verlangt das, PR und Marketing braucht aber das. Und so gesehen machst du halt viel, viel mehr Kompromisse, um alle so ein bisschen bei Laune zu halten. Dann macht die Sache nicht wirklich einfacher und nicht unbedingt besser, weil's halt doch immer Kompromisse sind und nicht wirklich der ideale Weg.
Aber dir macht Spaß, mit den Frauen zusammenzuarbeiten.
Ja, viel einfacher, viel direkter, viel klarer. Auch da, man hat viel weniger Ego, muss man sagen. Bei den Männern sind natürlich auch viele, die sich jeden Tag in der Zeitung lesen, die glauben aber auch, sie sind der König oder der Prinz, mal mindestens. Und ist bei den Frauen halt viel, viel weniger. Das heißt, der Wille zu lernen ist höher, auch die Bereitschaft zuzuhören ist höher. Und das macht auf jeden Fall, das macht natürlich Spaß, ist klar.
Abschließende Frage, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest oder ich würde mal sagen, wenn du jetzt deine Laufbahn als Sportler nochmal neu beginnen würdest, was würdest du anders machen?
Boah, eine ganze Menge, also so viel Zeit haben wir glaube ich nicht, dann wird die Windkante hier stundenlang, ich weiß gar nicht, also alles in allem, mit den ganzen Problemen, die wir auch besprochen haben, die wir halt hatten, hat mir viel mehr Spaß gemacht, diese subjektive Freiheit, das heißt, wir konnten trainieren, wo wir wollten, wir konnten machen, was wir halt wollten und jetzt ist es halt viel mehr eingeschränkt. Also die Zeit war schon schön, ich würde nicht unbedingt halt wechseln wollen, zu sagen, naja, ich würde jetzt lieber Profi werden in 2020, weil es uns einfach Radfahren Spaß gemacht hat und das war, was wir gemacht haben und jetzt sind halt so viele andere Sachen, die dazugehören. Insofern würde ich nicht so dramatisch viel anders machen. Weiß nicht, ob ich mich ins Ausland absetzen würde, um Steuern zu sparen und dann hätte ich jetzt wahrscheinlich zumindest weniger Probleme zu sagen, wie komme ich denn über mein Rentenalter. Das ist natürlich klar, ich habe immer in Deutschland gewohnt, habe halt immer einen relativ hohen Steuersatz bezahlt, genieße das auch, die Infrastrukturen, die wir halt haben, die Freiheiten, die wir halt haben, also ich bereue es nicht, aber es tut natürlich irgendwann schon weh, wenn man mal zurückguckt und sagt, ach guck mal, der Kindergarten in meinem Garten, den habe ich wahrscheinlich bezahlt und jetzt wäre es halt schon schön, wenn ich ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto hätte. Aber auf der anderen Seite hält es einen dann auch zumindest immer motiviert, weiter was zu machen, weiter zu arbeiten, weiter dran zu bleiben und irgendwie doch noch was zur Gesellschaft beizutragen.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Rolf Aldag für das offene Gespräch mit Windkante und den Rück- bzw. Einblick in den Radsport.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.